Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute ein paar wichtige Fragen stellen, wichtig für diejenigen, die sich zum Christentum bekennen, und zwar zum wahren Christentum. Wie können wir sicher sein, dass die Bibel zuverlässig ist? Wie können wir sicher sein, dass die Erzählungen des Alten Testamentes der Wahrheit entsprechen, dass sie von Gott inspiriert sind? Die meisten Christen heute würden viele Stellen des Alten Testamentes ablehnen, glauben keineswegs daran, dass es eine weltweite Flut gegeben hat, dass es eine Arche Noah gegeben hat, glauben mit Sicherheit nicht daran, dass Gott den ersten Menschen erschaffen hat, so wie es im ersten Buch Mose beschrieben steht, glauben lieber an eine Evolutionslehre, woraus sich der Mensch aus einer Ursuppe von Gasen entwickelt haben soll. Wie steht es mit Ihnen? Glauben Sie die Erzählungen des Alten Testamentes? Glauben Sie daran, dass Daniel wirklich in der Löwengrube war? Glauben Sie an Salomo, an Absalom, an David, an Daniel, an Jeremia, Jesaja, Maleachi, all die Propheten des Alten Testamentes? Glauben Sie an Mose? Es hat eine Zeit gegeben, wo viele sogar sich gar nicht sicher waren, ob es überhaupt diese Gestalten des Alten Testamentes gegeben haben soll. Und dann haben die Archäologen in der Tat außerhalb der Bibel Beweise dafür gefunden. Aber gleichwohl sind das alles nicht nur Legenden, die von den Menschen so zusammengestellt worden sind, um irgendwelche Ideen weiter zu verbreiten. Und wie steht es mit dem Neuen Testament? Wie viele Christen glauben heute wirklich an das, was im Neuen Testament geschrieben steht? Dass Jesus Christus von einer Jungfrau geboren worden sein soll? Dass Jesus Christus schon vor seiner Geburt existiert hat? Dass Jesus Christus wirklich gestorben ist, dass er wirklich von den Toten auferweckt worden ist, dass er heute als unser Hohepriester im Himmel für uns eintritt? Wer glaubt das wirklich? Die meisten, wenn sie überhaupt an etwas glauben, meinen, Christus sei gekommen, das Gesetz abzuschaffen. Obwohl Christus gesagt hat, glaubet nicht, ich bin gekommen, das Gesetz abzuschaffen. Ich bin nicht gekommen, es abzuschaffen, sondern zu erfüllen, es mit dem wahren Sinngehalt anzufüllen. Wie können wir sicher sein, dass das, was in der Bibel steht, in der Tat zuverlässig ist? Wenn Sie ein Christ sind, dann müssen Sie unbedingt den Glauben haben, dass das Fundament, auf dem Sie stehen, die Bibel, absolut inspiriert ist. Aber wie können Sie sich dies beweisen? Ich möchte heute einmal beginnen, auf das einzugehen, was Jesus Christus selbst gesagt hat und was seine Apostel gesagt haben. Und zwar zunächst einmal über das Alte Testament. Schauen Sie, die meisten Christen heute, die meinen, das Alte Testament sei für uns gar nicht mehr verbindlich. Das bräuchte man sich überhaupt gar nicht mehr anzuschauen. Ich habe hier eine Bibel vor mir liegen, aus der ich nachher etwas zitieren will, die Gute Nachricht. Die hat lediglich das Neue Testament zum Inhalt. Die hat überhaupt gar nicht die Stellen des Alten Testamentes zum Inhalt. Weil eben die Idee ist, ja, das Alte Testament, das braucht man heute nicht mehr. Ist das etwas, was Jesus Christus gelehrt hat, der Begründer des Christentums? Wissen Sie die Antwort? Schauen wir uns einmal an, was Christus zunächst einmal durch den Apostel Paulus gesagt hat. In Römer, im 3. Kapitel. Hier ist der Apostel Paulus, von dem heute im traditionellen Christentum gesagt wird, ja, der habe das Gesetz Gottes mit Sicherheit abgeschafft. Der habe nicht mehr das gelehrt, was im Alten Testament geschrieben steht. Ist das das, was Paulus gesagt hat? Ist das, was Paulus gelehrt hat? Römer Kapitel 3, angefangen in Vers 1. Da fragt er, was haben denn die Juden für einen Vorzug? Oder was nützt die Beschneidung? Viel in jeder Weise. Zum Ersten, ihnen ist anvertraut, was Gott geredet hat. Also, laut der Aussage des Apostels Paulus wurde den Juden anvertraut, was Gott geredet hat. Die Juden waren also diejenigen, die das bewahren sollten, was Gott geredet hat. Was ist damit gemeint? Nun schauen wir uns einmal an, was David in den Psalmen geschrieben hat, in Psalm 147. Psalm 147 und die Verse 19 und 20. Psalm 147 und Vers 19. Da sagt David über Gott, er verkündigt Jakob sein Wort, Israel seine Gebote und sein Recht. So hat er an keinem Volk getan. Sein Recht kennen sie nicht. Halleluja. Also hier wird im Alten Testament gesagt, dass Gott sein Wort an die Israeliten verkündigt hat und damit also auch an die Juden. Und Paulus sagt hier im Neuen Testament, dass Gott den Juden die Bewahrung seines Wortes anvertraut hat. In Römer Kapitel 9 geht Paulus noch einen Schritt weiter. Römer Kapitel 9, die Verse 3 bis 5. Da sagt er, ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört. Die Kindschaft, Kinder Gottes zu sein. Er spricht über die Israeliten, er spricht über die Juden, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit. Mit anderen Worten, denen wurde verkündigt, wie man Herrlichkeit erlangen kann. Und der Bund, oder wie andere Übersetzungen haben, die Bündnisse. Es gibt nämlich nicht nur einen Bund, sondern viele Verträge, viele Bündnisse, die Gott mit den Menschen geschlossen hat. Aber alles dies wurde den Juden anvertraut. Und das Gesetz. Also den Juden wurde anvertraut, das Gesetz zu bewahren. Und der Gottesdienst. Und die Verheißungen. Die Verheißungen des ewigen Lebens, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch. Das ist etwas, was heute die meisten Christen gar nicht so bedenken, dass Christus ein Jude war. Ein Jude, ein Nachkomme des Hauses Juda durch Maria, seine Mutter. Der da ist Gott über alles. Also Christus wird hier als ein Jude beschrieben, der nach dem Fleisch ein Jude war, der aber Gott ist. Wussten Sie das? Wussten Sie, dass die Bibel lehrt, dass Jesus Christus Gott ist? Nicht nur, wie das die Mohammedaner heute lehren, ein Mensch, ein Prophet. Die lehnen Christus als Gottes Sohn, als Gott total ab. Die Bibel lehrt, Christus ist Gott. Und so, Paulus sagt es deutlich hier, der Gott ist über alles, gelobt in Ewigkeit, Amen. Schauen Sie, Gott ist eine Familie, wie ich dies schon öfters betont habe, die heute aus dem Vater besteht und dem Sohn. Beides dies sind Gottwesen. Sie, meine Damen und Herren, haben das Potenzial, Eintritt zu finden in die Gottfamilie. Deswegen sind Sie gezeugt, deswegen sind Sie geschaffen worden. Die meisten Menschen haben davon heute keine Ahnung, ob sie sich Christen nennen oder nicht. Aber Paulus sagt hier, alles dies ist den Juden anvertraut. Er sagt deutlich, dass man aus den Schriften des Alten Testamentes, denn darum geht es hier, es geht hier um das Wort Gottes, das in den alttestamentlichen Schriften niedergelegt worden ist, aus diesen Schriften kann man das Heil erlangen. Wussten Sie das? Jesus Christus macht dies sehr deutlich. In Johannes Kapitel 4 wird die berühmte Begegnung geschildert, wo sich Johannes mit der Samariterin trifft, an dem Brunnen Jakobs. Und es war eine Kontroverse damals zwischen den Samaritern und den Juden. Und die wussten nicht so recht, die meinten es zu wissen, wie man Gott anbeten soll. Aber Christus hat in diesem Punkt den Juden Recht gegeben. Er sagt hier Folgendes in Johannes Kapitel 4 und in Vers 22. Er sagt hier zu den Samaritern, ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, wir Juden wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Das Heil, das ewige Leben, Eintritt in das Reich Gottes kommt von den Juden. Wieso? Nicht dadurch, dass die Juden heute an Christus glauben, nicht dadurch, dass die Juden damals an Christus geglaubt haben. Nein, die Juden haben das Wort Gottes, was im Alten Testament niedergeschrieben worden ist, bewahrt. Und wenn man das Alte Testament liest und versteht, dann kann man aus den Schriften des Alten Testamentes das Heil erlangen. Schauen Sie, wir wissen, dass David, dass Daniel, dass Mose, dass Abraham im Reich Gottes sein werden. Die haben noch nie etwas von den Schriften des Neuen Testamentes gewusst. Aber das Alte Testament, wie wir sehen werden, hat schon sehr viel über das zu sagen, was im Neuen Testament dann auch deutlich gemacht wird. Christus sagt, das Heil kommt von den Juden. Schauen wir uns Matthäus Kapitel 17 an. Matthäus Kapitel 17. Und lesen wir Vers 10. Seine Jünger fragten ihn, das waren die drei Jünger, die mit ihm auf dem Berg waren, als er verherrlicht wurde und als dann Elia und Mose erschienen sind. Die Jünger fragten ihn und sprachen, warum sagen dann die Schriftgelehrten, zuerst müsse Elia kommen? Zuerst, es geht hier um das Kommen Jesu Christi. Und die Schriftgelehrten kannten die Schriftstellen des Alten Testamentes und wussten von den Schriftstellen, dass zunächst einmal Elia kommen müsse. Und die Apostel wussten dies. Die wussten, dass die Schriftgelehrten damit beauftragt waren, das Gesetz Gottes, wie es im Alten Testament geschrieben steht, zu bewahren. Und Christus hat dies keineswegs verleugnet, hat keineswegs gesagt, nein, die hatten diese Aufgabe nicht. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Schauen wir uns Matthäus Kapitel 23 an. Die Verse 1 bis 3. Matthäus Kapitel 23, die Verse 1 bis 3. Und da sagt Christus Folgendes. Da redete Jesus zu dem Volk und zu seinen Jüngern und sprach, auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Wie saßen die dort? Die hatten den Auftrag von Gott erhalten, das Gesetz, das Alte Testament, die Schriften des Alten Testamentes zu bewahren. In dem Sinne saßen sie auf dem Stuhl des Mose. Denn hören Sie sich an, was er jetzt sagt in Vers 3. Alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet. Alles das, was sie euch aus dem Gesetz des Mose sagen, aus den Schriften des Alten Testamentes. Denn er fährt fort zu sagen, aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln. Denn sie sagen es zwar, die tun es aber nicht. Die lehrten schon das Wort Gottes, aber sie taten es nicht. Sie taten es selber nicht. Und natürlich hatten sie vieles dann hinzugefügt. Menschliche Traditionen, die im Gegensatz standen zu den Schriften des Alten Testamentes. Aber Christus sagt gleichwohl, sie hatten den Auftrag erhalten von Gott, die Schriften des Alten Testamentes zu bewahren. Dies war die Aufgabe an die Juden im Hinblick auf die Schriften des Alten Testamentes, nicht des Neuen Testamentes. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Aber es geht um die Schriften des Alten Testamentes. Und wir werden jetzt sehen, inwieweit die Schriften des Alten Testamentes uns bereits zeigen, wie man das Heil erlangen kann. Denn wussten Sie, dass Mose über Jesus Christus geschrieben hat? Mose hat die ersten 5 Bücher des Alten Testamentes geschrieben. Und sie werden ja auch die ersten 5 Bücher Mose genannt. Aber Christus sagt selbst, dass Mose über ihn geschrieben hat. Und schauen Sie, in keinem anderen ist das Heil, als in Jesus Christus alleine. Die einzige Möglichkeit, wie zum Beispiel David das Heil erlangen konnte, war, dass er die Rolle Jesu Christi verstand, die er erfüllen würde, lange nach seinem Tod. Und wir lesen hier, im Buch Johannes, im Johannesevangelium, Kapitel 5. Johannes Kapitel 5, angefangen in Vers 37. Das sind die Worte Jesu Christi. Er sagt, der Vater, der mich gesandt hat, der hat von mir Zeugnis gegeben. Nun, wie hat Gott, der Vater, von Jesus Christus Zeugnis gegeben? Dadurch, dass er den Menschen erschienen ist, dass er mit denen gesprochen hat, dass er sich denen sichtbar gemacht hat, keineswegs. Denn Christus fährt fort zu sagen, ihr habt niemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Also so hat sich der Vater nicht offenbart. So hat er den Menschen kein Zeugnis gegeben von Christus. Er hat es getan durch die Schriften des Alten Testamentes. Die einzige Möglichkeit, wie er Zeugnis hat geben können von Jesus Christus. Nun, wir verstehen, dass Jesus Christus der eigentliche Gott des Alten Testamentes war, der mit den Menschen sprach, wie wir noch nachher lesen werden. Aber Christus hat alles das niedergeschrieben, was ihm der Vater gesagt hat. Er hat alles dies gesprochen im Zeitpunkt des Neuen Testamentes, was ihm der Vater gesagt hat. Und er hat die Menschen damals im Alten Testament inspiriert, das niederzuschreiben, was er vom Vater empfangen hatte. Und so hat der Vater von Christus Zeugnis gegeben. Und so lesen wir hier in Vers 38, sein Wort, was ist das Wort? Nun, das Wort, was im Alten Testament niedergeschrieben war. Es gab ja noch gar kein neues Testament, als Jesus Christus diese Worte sprach. Sein Wort habt ihr nicht in euch wohnen, denn ihr glaubt dem nicht, den er gesandt hat. Ihr sucht in der Schrift. Wiederum, es geht um die Schrift des Alten Testamentes. Das war die einzige Schrift, die existierte, als Christus diese Worte sprach. Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und wie wir noch sehen werden, das ist in der Tat auch der Fall. Und sie ist es, die von mir zeugt. Also Jesus Christus sagt, okay, ihr sucht in der Schrift nach dem ewigen Leben und ihr könnt es dort finden, wenn ihr begreift, dass ich es bin, über den die Schrift spricht. Christus sagt später noch, wie wir sehen werden, in mir habt ihr das ewige Leben. Die einzige Möglichkeit, meine lieben Freunde, meine Damen und Herren, die einzige Möglichkeit, das ewige Leben zu erhalten. Ich habe letztlich einige Zuschriften erhalten von Mohammedanern, die meinten, ich wollte sie bekehren. Und die sagten, versucht erst gar nicht, mich zu bekehren, denn wir bleiben für alle Zeit Mohammedaner. Wussten Sie, dass jemand, der sich nicht an Christus wendet, der nicht daran glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der nicht daran glaubt, wie es die Mohammedaner nicht tun, dass er in der Tat gekreuzigt wurde für uns, dass er wieder auferweckt worden ist für uns, dass er unser heutiger Hohepriester im Himmel ist für uns? Ein solcher Mensch kann das ewige Leben, solange wie er das nicht glaubt, nicht erhalten. Es ist Ihre Entscheidung, was Sie mit diesem Wissen anfangen wollen oder nicht. Aber schauen wir uns einmal an, was er in Vers 45 sagt, in Johannes Kapitel 5. Und das ist eine Stelle, meine Damen und Herren, als ich damals zur Wahrheit kam, ich konnte einfach nicht glauben, was ich dort las. Denn ich wurde ja auch in einer christlichen Kirche groß, die mir mehr oder weniger gesagt hatte, alles das, was im Alten Testament steht, ist abgeschafft, das ist für heute nicht mehr bedeutsam. Schauen wir uns einmal an, was Christus hier sagt, in Vers 45. Ihr sollt nicht meinen, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Es ist einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr hofft. Jesus Christus sagt, dass Mose durch seine Schriften heute diejenigen verklagt, die nicht das glauben, was in den alten testamentlichen Schriften geschrieben steht. Und natürlich auch, es geht um die Auferstehung. Mose wird natürlich in der ersten Auferstehung sein. Und wie wir so viele Stellen lesen, wo gewisse Menschen andere verurteilen werden, weil sie nicht geglaubt haben, was Christus lehrte, so wird auch dies geschehen. Aber lesen wir weiter. Es heißt hier, Vers 46, wenn ihr Mose glaubtet, er sagt dies zu den Juden seiner damaligen Zeit, wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir. Denn er hat von mir geschrieben. Weil ihr aber seinen Schriften, also Christus bezeichnet das, was Mose geschrieben hat, als die Schriften, weil ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? So, überlegen wir einmal, was hier gesagt wird. Christus sagt, wenn Sie nicht an das glauben, was Mose gesagt hat, können Sie auch nicht an das glauben, was Jesus Christus gesagt hat. Hört sich das so an, dass er sagt, alles das, was Mose gesagt hat, ist heute irrelevant? Oder stellt er hier eine Verbindung her zwischen dem Alten und dem Neuen Testament? Deutlich anzeigend, dass beides zusammengehört. Nun, er fährt noch fort in 1. Korinther Kapitel 10 durch den Apostel Paulus, uns Folgendes zu sagen. 1. Korinther Kapitel 10, angefangen in Vers 1. Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen. Wie viele heute sind in Unwissenheit darüber, was im Alten Testament geschrieben steht und warum? Paulus sagt, ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind. Er bezieht sich hier auf den Auszug der Israeliten aus Ägypten. Die sind alle durch das Rote Meer gegangen, als sich dies spaltete. Und alle sind auf Mose getauft worden, durch die Wolke und durch das Meer. Und alle haben dieselbe geistliche Speise gegessen. Er spricht hier natürlich von den Lehren, die ihnen gegeben worden sind. Und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Schauen Sie, Paulus sagt, dass Christus derjenige war, der die Israeliten aus Ägypten herausgeführt hat. Christus war nicht nur irgendein Mensch, irgendein Prophet. Christus hatte seit aller Ewigkeit bereits existiert. Gott, der Vater, hat alles durch Jesus Christus geschaffen. Und es war Christus, der sich den Menschen des Alten Testamentes gezeigt hat. Er selbst hat ja gesagt, er hat noch niemals die Gestalt des Vaters gesehen. Aber viele Menschen des Alten Testamentes haben die Gestalt Jesu Christi gesehen. Die Gestalt des Herrn. Er hat sich Mose gegenüber offenbart. Und er fährt fort zu sagen, Paulus hier in Vers 5. Aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie wurden in der Wüste erschlagen. Das ist aber geschehen uns Christen zum Vorbild, damit wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. Werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen es wurden, wie geschrieben steht. Und jetzt zitiert er 2. Mose, Kapitel 32, Vers 6. Das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und stand auf, um zu tanzen. Es geht hier natürlich um eine Orgie, die hier beschrieben wird. Auch Vers 8, lasst uns nicht Hurerei treiben, wie einige von ihnen Hurerei trieben. Und an einem einzigen Tag kamen 23.000 um. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, sagt er hier in Vers 9, wie einige von ihnen ihn versuchten und wurden von den Schlangen umgebracht. Das bezieht sich auf die Zeiten des Alten Testamentes. Paulus sagt, zu dem damaligen Zeitpunkt haben viele der Israeliten Christus versucht und wurden deshalb getötet. Nun, das wäre sehr merkwürdig, wenn Christus gar nicht existiert hätte. Vers 10. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. Schauen Sie, wie Mose über Christus geschrieben hat, wie Christus selbst dies gesagt hat. Aber jetzt Vers 11. Dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben, uns zur Warnung. Paulus schreibt über die damaligen Christen, aber nicht nur über die damaligen Christen. Er schreibt sogar über die heutigen Christen, denn er fährt fort zu sagen, es ist geschrieben, uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Schauen Sie, das Ende der Zeiten ist für uns heute gekommen. Das war noch nicht einmal damals der Fall, als Paulus diese Worte schrieb. Alles das, wenn wir dem Glauben schenken wollen, was hier geschrieben steht, was damals im Alten Testament geschrieben wurde, wurde uns zum Vorbild geschrieben, uns zur Warnung, damit wir nicht so leben, wie damals die Israeliten gelebt haben, die sich gegen Gott gestellt haben. Hört sich nicht so an, als ob das alles unerheblich sei, was im Alten Testament geschrieben steht. Aber es geht nicht nur um die Schriften des Mose. Es geht um das gesamte Alte Testament. Schauen wir uns nun Lukas Kapitel 24 an. Lukas Kapitel 24, die Verse 44 bis 49. Das war, als Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Da lesen wir, dass er Jüngern erschien auf der Straße nach Emmaus und er sprach zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir, sagt Christus, geschrieben steht im Gesetz des Mose, die ersten fünf Bücher des Alten Testamentes, das Tora genannt wird, das Gesetz. Aber nicht nur im Gesetz des Mose, sondern auch in den Propheten, also die alten Propheten, die großen Propheten, die kleinen Propheten, Jesaja, Jeremia, Hesekiel und dann all die kleinen Propheten, wie zum Beispiel Hosea und Joel und Amos und Micha und so weiter. Und in den Psalmen. Oder man kann auch sagen, in den Schriften. Denn schauen Sie, damals wurde das Alte Testament, das Hebräische Testament, die Hebräische Bibel, wie sie auch heute noch in dieser Weise besteht, in drei Kategorien unterteilt. Zunächst einmal das Gesetz, Tora, und dann die Propheten und dann die Schriften. Das ist die Einteilung, die damals auf den Priester Esra zurückging, der unserem Verständnis nach das Alte Testament kanonisierte unter der Inspiration Gottes. Damals hat Esra das Alte Testament, die hebräische Bibel, in dieser Weise aufgeteilt. Und Jesus Christus macht hier deutlich, dass er diese Aufteilung akzeptiert und dass die Schriften des Alten Testamentes nach wie vor in der Weise bestanden, wie Esra sie zusammengestellt hatte, und dass Christus hier sagt, in all diesen Schriften wird über mich geschrieben. Hört sich wiederum nicht so an, als ob alles dies abgeschafft sei oder unerheblich sei für uns. In Vers 27, Lukas 24, Vers 27, er fing an bei Mose und allen Propheten, also sowohl den großen als auch den kleinen Propheten, und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Also schauen Sie auch hier wiederum, geht es um die ganze Schrift des Alten Testamentes. Und Christus hat den Siegel der Anerkennung, dass dies heilige Schriften sind, auf die Schriften des Alten Testamentes gelegt. Und er sagt deutlich, dass alles dies auf ihn sich bezieht. Und die Jünger hatten dies total erkannt, denn in Vers 32 im gleichen Kapitel lesen wir, sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Also Christus erklärte ihnen, wie die Schrift des Alten Testamentes zu verstehen war. Und die Schrift bezieht sich auf das Gesetz des Mose, auf die Propheten, alle Propheten, und auf die Psalmen. Und die Psalmen, die Schriften sozusagen, die wurden zusammengestellt und die bestanden aus den Psalmen, aus den Sprüchen, aus dem Prediger und so weiter. Also wie gesagt, das gesamte Alte Testament. Nun schauen wir uns einmal an, was Paulus sagt. Im 2. Timotheus Kapitel 3. 2. Timotheus Kapitel 3, die Verse 14 bis 17. 2. Timotheus Kapitel 3, angefangen in Vers 14. Du aber, sagt Paulus zu Timotheus, du bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du es gelernt hast und dass du als Kind oder von Kind auf die Heilige Schrift kennst. Nun, welche Heilige Schrift ist hier gemeint? Zunächst einmal das gesamte Alte Testament. Nun, möglicherweise waren zu dem Zeitpunkt, als Paulus diese Worte schrieb, schon einige der Schriften des Neuen Testamentes entstanden. Die können also hier durchaus mit eingeschlossen sein, obwohl Paulus hier zu Timotheus spricht als von Kind auf, also nicht unbedingt in dem Augenblick, wo Timotheus jetzt hier erwachsen war. Auf jeden Fall sind die alten testamentlichen Schriften mit eingeschlossen. Und er sagt, du weißt von Kind auf die Heilige Schrift, schauen Sie, die dich unterweisen kann zur Seligkeit. Also die Schriften des Alten Testamentes können uns zum Heil führen. Aber es muss eine Komponente hinzugefügt werden, durch den Glauben an Christus Jesus. Schauen Sie, wir können nur zum Heil gelangen, wenn wir Jesus Christus glauben, an ihn glauben, an das Glauben, was er getan hat. Aber es geht nicht nur um einen theoretischen Glauben. Es geht um einen sehr praktischen Glauben, einen Glauben des Gehorsams. Sie können nicht einfach an Christus glauben und sagen, ja, ich glaube an Christus, er ist mein Heiland, Halleluja. Und dann sich weigern, das zu tun, was er uns sagt. Christus sagt seinen Jüngern, was nennt ihr mich, Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage. Viele meinen heute, es sei nicht notwendig, zum Beispiel das Gesetz weiterzuhalten. Christus sei gekommen, das Gesetz abzuschaffen, obwohl Christus das genaue Gegenteil gesagt hat. Jemand schrieb letztlich, dass man meinen Eifer bewundere, aber ich solle mir einmal Apostelgeschichte 15 anschauen. Und weiter wird zwar nichts gesagt, aber ich nehme einmal an, dass damit gemeint sei, Apostelgeschichte 15 habe das Gesetz abgeschafft. Nun, Apostelgeschichte 15, glauben Sie nicht, dass ich mir diese Stelle noch nicht schon mal angeschaut habe. Apostelgeschichte 15 spricht von der ersten Predigerkonferenz in Jerusalem. Es ging damals darum, dass Juden kamen aus der Sekte der Pharisäer, die behaupteten, Heiden müssten sich beschneiden lassen, um Eintritt zu finden in die Kirche Gottes. Nun, Petrus hatte bereits schon die Vision gehabt und ist zu dem Cornelius gegangen und hat den getauft. Und der Cornelius war keineswegs beschnitten. Aber darum ging es. Es war diese Kontroverse. Paulus hatte bereits gelehrt, dass man sich nicht beschneiden lassen muss, um Eintritt zu finden in die Kirche Gottes. Und so sagten die, die müssen sich beschneiden lassen und das ganze Gesetz des Mose halten. Schauen Sie, das Gesetz des Mose bestand natürlich aus den 10 Geboten, es bestand aber auch aus rituellen Satzungen. Und diese rituellen Satzungen, das Opfergesetz, die waren in der Tat aufgehoben, als Christus das Opfer starb für uns. Mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung war es nicht mehr erforderlich, das Opfergesetz weiterzuhalten. Schauen Sie, das Opfergesetz war von vornherein ja nur zeitweilig gegeben worden. Im Buch Jeremia lesen wir, dass Gott sagt, als ich sie aus Ägypten herausgeführt habe, habe ich ihnen nichts von Opfern gesagt. In den Psalmen lesen wir, dass Daniel sagt, Gott will keine Opfer, Gott will, dass man gerecht lebt. Wie definiert er Gerechtigkeit? Alle Gebote Gottes sind Gerechtigkeit, alle die geistlichen Gebote, die 10 Gebote, die Satzungen, die Rechtsvorschriften, die 10 Gebote näher erläutern. Das Opfergesetz bestand ja gar nicht zum Zeitpunkt, als die Israeliten aus Ägypten herausgeführt worden sind. Das wurde erst erlassen, nachdem die Israeliten sich durch das goldene Kalb versündigt hatten gegenüber Gott. Aber die 10 Gebote, die bestanden bereits schon seit Erschaffung des Menschen. Der Sabbat bestand bereits, als der Mensch erschaffen wurde. Denn am 7. Tage hat Gott ja den Sabbat ins Leben gerufen, hat den 7. Tag geheiligt. Und nachher sagt Gott in den 10 Geboten, gedenke des Sabbats, dass du ihn heiligst, denn an diesem Tage hat Gott geruht nach der Schöpfungswoche oder nach der Schöpfung oder Wiederherstellung der Erdoberfläche. Schauen Sie, die ganze Idee mit Apostelgeschichte 15, dass jetzt auf einmal jetzt der Sabbat abgeschafft worden sein soll, die ist ja unsinnig. Apostelgeschichte 15 hatte mit dem Sabbat absolut nichts zu tun. Das ist aus dem Grunde schon unsinnig, weil nämlich die Apostel sagen, alle die Entscheidungen, die jetzt getroffen worden waren während der Konferenz, die soll weitergegeben werden, aber es ist nicht notwendig, auf alles einzugehen, denn Mose wird ja nach wie vor am Sabbat in den Synagogen gepredigt. Wäre sehr merkwürdig, wenn die jetzt gesagt hätten, der Sabbat sei abgeschafft. Das ist alles unsinnig, aber wissen Sie, meine Damen und Herren, die ganze Idee, dass Jesus Christus gekommen sei, um das Gesetz abzuschaffen, das geht ja gar nicht um die 10 Gebote als solcher. Welcher Christ heute sagt, wir können jetzt töten, wir können jetzt stehlen, wir können jetzt lügen, wir können jetzt die Ehe brechen und. Keiner sagt das. Jeder versteht, dass diese Gebote nach wie vor in Kraft sind. Es geht einzig und allein um den Sabbat, weil der Mensch nicht willens ist, dieses Gebot, dieses Gesetz zu halten. Und so sagt man, ja, Christus sei gekommen, die 10 Gebote abzuschaffen, ein neues Gesetz mit den 9 Geboten zu bringen, aber der Sabbat, das 10. Gebot, das ist nicht mehr dran. Wissen Sie, meine Damen und Herren, dass die Bibel die verurteilt, die so etwas lehren? Wissen Sie, dass es im Hebräerbrief sogar gesagt wird, dass für das Volk Gottes nach wie vor die Verpflichtung besteht, den Sabbat zu halten? Hebräer Kapitel 4 und Vers 9, Sie können dies in der Lamsa-Übersetzung zum Beispiel so nachlesen. Luther hat das gewusst. Ich persönlich meine, dass Luther dies vielleicht sogar absichtlich etwas unglücklich übersetzt hat, denn er hat lediglich von Ruhe gesprochen. Aber das Wort im Griechischen ist Sabbatismos und das bedeutet das Halten des Sabbats. Warum hat möglicherweise Luther dies so unglücklich übersetzt? Weil er den Sabbat nicht halten wollte. Er hat einmal gesagt, dass zum Beispiel die Waldenser und auch Karlstadt, der auch zurückgehen wollte auf den Sabbat, die besseren Argumente haben. Aber er sagte, um einen unnötigen Aufruhr zu verhindern, soll es bei der Beibehaltung des Sonntags bleiben. Er wusste, dass die Bibel nirgendwo den Sonntag lehrt. Der Kardinal Gibbon, ein sehr bekannter katholischer Kardinal, hat einmal geschrieben, die Bibel lehrt nirgendwo die Einhaltung des Sonntags. Die Bibel lehrt überall die Einhaltung des Sabbats. Es ist die katholische Kirche aufgrund des Rechtes, der Befugnis, das Gesetz zu ändern, das diese Gesetzesänderung herbeigeführt hat. Der war wenigstens ehrlich. Der war wenigstens ehrlich zu sagen, okay, die Bibel, die lehrt das nicht, aber wir haben uns das Recht angemaßt, dies zu verändern. Die evangelische Kirche hat überhaupt keine Grundlage, denn die sagen nämlich auf der einen Seite, wir folgen nur dem, was die Bibel lehrt. Und auf der anderen Seite behalten sie den Sonntag bei und haben keinerlei Grundlage in der Bibel. Und versuchen nun krampfhaft Schriftstellen herauszureißen aus dem Zusammenhang, um die Sonntageinhaltung zu begründen. Und so wird Apostelgeschichte 15 erwähnt. Aber Apostelgeschichte 15 sagt genau das Gegenteil aus von dem, was gesagt wird innerhalb der evangelischen Kirche. Die katholische Kirche, die benutzt diese Stelle schon gar nicht. Die wissen, dass da nichts von dem Sabbat gesagt wird. Also schauen Sie, meine Damen und Herren, wenn wir ehrlich sein wollen, dann schauen wir uns doch die Schriftstellen so an, was da geschrieben steht, ohne unsere eigenen Ideen hineinzulesen und das irgendwie dann zu begründen, was wir so gerne haben möchten. Jesus Christus kam nicht, das Gesetz abzuschaffen. Er sagt zu den Jüngern oder denen, die zu ihm kamen und sagten, wir glauben an dich. Er sagt zu denen, ja, ihr glaubt an mich? Wenn ihr wirklich meine Jünger sein wollt, dann tut, was ich euch sage. Ein reicher Mann kam zu ihm und sagte, wie kann ich das Heil erlangen? Er sagt zu ihm, halte die Gebote. Und dann zitiert er einige der 10 Gebote. Und Jakobus sagt später, wenn ihr eines brecht, brecht ihr sie alle. Sie können sich nicht einfach jetzt aussuchen, was sie haben und halten wollen. Entweder sie halten es alles oder sie halten es gar nicht. Aber was sagt Christus zu den Jüngern? Er sagt, ja, nun gut, ihr habt in meinem Namen, wie ihr sagt, das Evangelium gelehrt. Ihr habt in meinem Namen, wie ihr sagt, Wunder vollbracht. Er sagt, ich habe euch nie gekannt. Weichet von mir, die ihr jene seid, die das Gesetz übertreten. Wie wird das Gesetz definiert? Als das Halten der Gebote. Und was wird gesagt im Römerbrief? Der Sünde sollt, ist der Tod. Was ist Sünde? Sünde ist das Halten der Gebote. Der Sünde sollt, ist der Tod. Aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben. Schauen Sie, auch das ist eine irrtümliche Auffassung. Die meisten meinen, ja, wir brauchen das ewige Leben von Gott gar nicht zu erhalten. Wir haben es schon. Wir sind ja eine unsterbliche Seele. Oder wir haben eine unsterbliche Seele. Und wenn wir sterben, leben wir weiter. Keineswegs. Die Bibel lehrt nirgendwo, dass wir eine unsterbliche Seele haben oder sind. Im Gegenteil. Im Ezechiel-Buch heißt es, die Seele, die sündigt, sie soll sterben. Jesus Christus, Gott der Vater, muss ihnen das ewige Leben geben. Und damit ist das Heil gemeint, die Seligkeit, die muss ihnen gegeben werden. Sicherlich ist das Heil ein Geschenk. Sie können nichts tun, es sich zu verdienen. Gleichwohl, sagt Gott, wenn sie sich aber weigern, so zu leben, wie ich es vorschreibe, werden sie das heilige oder das ewige Leben nicht erhalten. Schauen Sie, die Gabe Gottes ist das ewige Leben, aber sie ist von Bedingungen abhängig. Wenn sie das ewige Leben nicht erhalten wollen, werden sie es auch nicht erlangen. Nun, die meisten Menschen heute wissen nichts davon. Und sie werden daher, wie die Bibel klar und deutlich sagt, in einer zweiten Auferstehung, Offenbarung Kapitel 20, auferweckt werden und ihnen wird dann diese Wahrheit deutlich gemacht. Es ist nicht so, dass alle, die gestorben sind, ohne Christus zu kennen, auf einmal jetzt für ewige Zeiten verloren seien oder in einer Hölle sein würden. Die Bibel lehrt auch eine solche Hölle keineswegs. Nirgendwo in der Bibel wird etwas von einer Hölle geschrieben, wo also die Menschen in ewigen Zeiten da jetzt gequält werden oder ein Fegefeuer. Das gibt es alles gar nicht in der Schrift, wenn sie dem glauben wollen, was die Schrift sagt. Unsere Hoffnung liegt in der Auferstehung von den Toten. Und was sagt uns Christus? Die Zeit wird kommen, wenn jeder, der in den Gräbern ist, meine Stimme hören wird. Und sie werden hervorgehen, hervorkommen, zum Leben auferweckt werden. Das ist das, was die Bibel lehrt. Meinen Sie nicht, es ist höchste Zeit, einmal das zu lesen zumindest, was die Bibel sagt, und sich abzuwenden von dem, was sie vielleicht durch Traditionen in ihrer religiösen Erziehung gelehrt und gelernt haben mögen? Kehren wir zurück zu den Schriften des Alten Testamentes. Wir sagten gerade, dass Paulus sagt, die Schriften des Alten Testamentes führen sie zum Heil, wenn sie verstehen, was dort gesagt wird. Apostelgeschichte, Kapitel 8. Wussten Sie, was geschehen ist, wie damals dieser Eunuch, der Kämmerer, der für die Königin von Äthiopien diente, der nach Jerusalem gekommen war, um anzubeten, der jetzt zurückfuhr nach Äthiopien, wie der zur Taufe gelangte? Und sie müssen getauft werden, als Erwachsener, nachdem sie bereut haben, nachdem sie das Opfer Jesu Christi angenommen haben, nachdem sie dem geglaubt haben, nachdem sie dem Evangelium vom Reich Gottes geglaubt haben. Schauen Sie, wie das hier geschehen ist, in Apostelgeschichte Kapitel 8, die Verse 26 bis 40. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus. Philippus, ursprünglich ein Diakon, der mittlerweile ein Evangelist geworden war. Und er sprach zu ihm, stehe auf und gehe nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer, ein Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welche ihren ganzen Schatz verwaltete. Der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Und er zog wieder heim und saß auf seinem Wagen. und las das Evangelium des Matthäus. Schauen Sie, das Evangelium des Matthäus, das existierte noch gar nicht. Die Schriften des Neuen Testamentes, die existierten zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Nein, das las er keineswegs. Was las er? Er las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, gehe hin und halte dich zu diesem Wagen. Und da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las. Und fragte, verstehst du, was du liest? Eine gute Frage. Eine Frage, die wir uns heute alle stellen sollten. Wenn Sie irgendetwas lesen in der Bibel, verstehen Sie, was Sie da lesen? Die meisten Menschen, oh ja, ich verstehe das schon. Das sagen die meisten Menschen. Das war nicht die Einstellung des Kämmerers. Der antwortete, er sprach, wie kann ich das verstehen, was hier geschrieben steht, wenn mich nicht jemand anleitet? Er verstand, dass es der Predigerschaft, der wahren Predigerschaft Gottes bedarf und bedurfte, um erkennen zu können, um verstehen zu können, was hier eigentlich geschrieben stand. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt aber der Schrift, schauen Sie, was hier als Schrift bezeichnet wird, als heilige Schrift. Der Inhalt der Schrift, die er las, war dieser. Und jetzt wird eine Stelle aus Jesaja Kapitel 53 zitiert. Also auch hier wird im Neuen Testament klar gesagt, dass was in Jesaja Buch geschrieben steht, Teil der heiligen Schrift war. Es wird Folgendes zitiert. Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Das war das Zitat. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Also er machte deutlich, dass Jesaja hier, der Prophet Jesaja, sich auf Jesus Christus bezog, der noch kommen würde, der diese Prophezeiung erfüllen würde. Und dann hat er ihm andere Schriftstellen gezeigt aus dem Alten Testament, die sich alle auf Christus bezogen, die sich auf das bezogen, was Christus tun würde, lange noch bevor Christus als Mensch geboren wurde. Ich stelle Ihnen einmal die Frage, könnten Sie aus den Schriften des Alten Testamentes beweisen, dass Jesus der Christus war? Kennen Sie die Schriften des Alten Testamentes, die zeigen, dass Jesus Christus kommen würde, um für uns zu sterben? Dass sein Opfertod zur Vergebung unserer Sünden führen kann? Der Philippus, der konnte das. Jesus Christus selbst hatte den Jüngern aus den Schriften des Alten Testamentes alle die Schriftstellen aufgezeigt, die von ihm sprachen. Und es gibt Hunderte, wenn nicht Tausende von Schriftstellen im Alten Testamentes, die sich auf Jesus Christus beziehen. Es wird hier fortgeführt zu sagen in Vers 36. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, da kamen sie an ein Wasser. Und da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser, was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Der verstand das. Der verstand, dass die Taufe, die Erwachsenentaufe, das Untertauchen unter das Wasser notwendig war, um letztendlich zum Heil gelangen zu können. Natürlich kombiniert mit dem Glauben an Jesus Christus und mit der Tatsache, dass man bereut, was man falsch getan hat und sich vornimmt, es nicht weiter zu tun. Vers 38, er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab. Es ging nicht hier nur darum, dass man ein wenig Wasser jetzt auf seinen Kopf gesprenkelt bekommen hat. Er ging in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Und als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, da entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, und er zog aber seine Straße fröhlich. Ging also nach Äthiopien zurück als ein getauftes Mitglied der Kirche Gottes, des geistlichen Leibes Jesu Christi. Schauen wir uns Apostelgeschichte Kapitel 17 an. Apostelgeschichte Kapitel 17, die Verse 10 und 11. Da lesen wir, die Brüder aber schickten noch in derselben Nacht Paulus und Silas nach Berea. Als sie dahin kamen, da gingen sie in die Synagoge der Juden. Diese aber waren freundlicher als die in Thessalonik. Sie nahmen das Wort, das was also Paulus und Silas lehrten, die nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhielte. Welche Schrift ist hier gemeint? Nun, zunächst einmal die Schrift des Alten Testamentes. Das ist alles das, was sie scheinbar hatten. Da hatten sie einige der Schriften, die bereits im Neuen Testament jetzt heute enthalten sind. Die existierten auch bereits. Aber hauptsächlich geht es auch hier wiederum um die Schrift des Alten Testamentes. Paulus lehrte den Menschen damals aus dem Alten Testament, dass Jesus der Christus war. Und die waren in der Lage, diese Schriften des Alten Testamentes zu finden und zu sehen, ob das, was Paulus sagte, denn auch der Wahrheit sich entsprach. Könnten Sie das heute, wenn jemand zu Ihnen kommt, wenn ich heute zu Ihnen komme und sage, okay, das Alte Testament, das lehrt Ihnen bereits, dass Jesus der Christus war. Das lehrt Ihnen bereits alles das, was Christus tun würde. Sind Sie in der Lage, aus dem Alten Testament dies nachzuvollziehen? Oder sind Sie der Auffassung, das kümmert mich gar nicht, das Alte Testament, das ist ja nun nicht mehr relevant für uns heute? Apostelgeschichte 18 und Vers 28. Wiederum Paulus, derjenige, der angeblich das Alte Testament abgeschafft haben wollte, wie das heute so das traditionelle Christentum uns sagt. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Apostelgeschichte 18, Vers 28, denn er widerlegte die Juden kräftig. Die Juden, die an Christus nicht glaubten, der widerlegte die kräftig und erwies öffentlich durch die Schrift. Wiederum die Schrift des Alten Testamentes, dass Jesus der Christus ist. Kapitel 28 im Buch der Apostelgeschichte und Vers 23. Apostelgeschichte 28 und Vers 23. Da war Paulus bereits schon ein Gefangener in Rom. Der war für 2 Jahre, stand er unter Hausarrest unter dem Kaiser Nero. Wurde dann allerdings aus dem Hausarrest entlassen und wurde dann nachher noch einmal verhaftet und dann umgebracht. Aber das ist diese erste Gefangennahme. Und da heißt es hier in Vers 28, in Vers 23 im 28. Kapitel. Und als sie ihm einen Tag bestimmt hatten, da kamen viele zu ihm in die Herberge. Also dieser Hausarrest, unter dem er jetzt stand. Und er erklärte und bezeugte er ihnen das Reich Gottes. Und predigte ihnen von Jesus. Aus dem Gesetz des Mose und aus den Propheten. Vom frühen Morgen bis zum Abend. Also er lehrte ihnen das Evangelium vom Reich Gottes. Und alles das, was in den Schriften des Mose und in allen Propheten über Jesus Christus geschrieben stand. Dem zukünftigen Herrscher im Reich Gottes. Jesus Christus wird ja zurückkommen, um das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes hier auf Erden zu errichten. Und seien Sie Gott dankbar dafür, dass dies bald geschehen wird. Dass dieser Wahnsinn, der heute herrscht, wo die Menschen heute versuchen wollen, Frieden durch Kriege zu erzwingen. Der ganze Waffenhandel, der stattfindet. Die ganzen falschen Ideen der Politiker, die sich so weit von Gott entfernt haben, dass man sich wirklich fragen muss, wie lange kann dieser Wahnsinn noch weitergehen? Nein, die Bibel zeigt uns deutlich, Jesus Christus wird zurückkommen auf diese Erde, um das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten, um die Herrschaft über diese Welt aufzurichten. Die meisten Menschen wissen davon heute nichts und glauben es auch gar nicht. Es gibt vielleicht keine Lehre, die man einfacher sich beweisen kann aus der Bibel, wenn man der Bibel Glauben schenkt, sowohl das Alte als auch das Neue Testament, als die Lehre, dass Christus zurückkommen wird, um das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten. Aber wie gesagt, die meisten haben vielleicht auch gar nichts davon gehört und wissen es auch nicht. Schauen Sie, die Schriften des Alten als auch des Neuen Testamentes können sich nicht widersprechen. Es kann kein Widerspruch bestehen zwischen dem, was im Alten Testament steht und dem, was im Neuen Testament steht. Wenn Sie einen Widerspruch haben, dann liegt das daran, dass Sie entweder die Schriften falsch begriffen haben oder aber, dass Sie nicht alle Schriften zusammengenommen haben, um die Wahrheit zu erkennen. Schauen Sie, die Bibel ist wie ein Mosaik und sie besteht aus vielen verschiedenen Mosaiksteinchen und die muss man alle zusammensetzen und sie passen nur in einer Weise. Wenn ein Mosaiksteinchen nicht passt, bedeutet dies, dass ihr gesamtes Mosaik auf einem falschen Fundament beruht. Christus hat dies sehr deutlich gemacht. In Johannes Kapitel 10 wurde er von den Juden angegriffen, dass er angeblich Gotteslästerung betreiben solle, weil er sagte, ich bin Gottes Sohn. Nun, die Mohammedaner heute glauben, Christus habe Gotteslästerung betrieben, weil er sagte, er sei Gottes Sohn. Die behaupten ja klar und deutlich aus ihrem Koran heraus, dass Christus nicht Gottes Sohn war. Die Juden heute glauben möglicherweise auch dasselbe, die lehnen ja Christus nach wie vor ab. Christus hat dies sehr deutlich gemacht. In Johannes Kapitel 10, angefangen Vers 34. Jesus antwortete ihnen, steht nicht geschrieben in eurem Gesetz. Und jetzt zitiert er sogar Psalm 82 und Vers 6. Ich habe gesagt, ihr seid Götter. Schauen Sie, im Alten Testament wurde bereits gelehrt, dass der Grund der Erschaffung des Menschen der war, dass sie letztendlich teilhaben sollten an der Gottfamilie, dass sie zu einem Gottwesen, man könnte sagen, zu Göttern werden sollten. Das wurde bereits im Alten Testament gelehrt. Und so sagt Christus, ja nun, das steht doch bereits in eurem Gesetz. Ihr seid Götter. Vers 35, wenn er die Götter nennt, zu denen das Wort Gottes geschah. Zu wem geschah das Wort Gottes? Zu den Menschen des Alten Testamentes. Und es waren die Juden, die damit beauftragt waren, das Wort Gottes zu bewahren. Und so sagt er nun, wenn er euch Götter nennt, und die Schrift kann doch nicht gebrochen werden. Er macht das ganz deutlich. Dann sagt er hier in Vers 36, wie sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst Gott, weil ich sagte, ich bin Gottes Sohn. Schauen Sie seine Argumentation. Er sagt, im Alten Testament wird bereits geschrieben, dass es sogar das Potenzial des Menschen ist, Gott zu werden. Und die Schrift kann doch nicht gebrochen werden. Also mit anderen Worten, das, was im Alten Testament steht, kann nicht auf einmal als irrelevant ignoriert werden. Und er sagt, wenn das bereits schon im Alten Testament geschrieben steht, wie könnt ihr mich dann der Gotteslästerung bezichtigen, wenn ich sage, dass ich Gottes Sohn bin? In der guten Nachricht wird es sehr interessant wiedergegeben, und zwar in Matthäus Kapitel 11 und Vers 13. Denn schauen Sie, die Tatsache, dass der Mensch zu einem Gottwesen werden soll, ist ja Teil der Botschaft des Evangeliums vom Reich Gottes. Das Reich Gottes besteht zurzeit, wie ich sagte, aus dem Vater und aus dem Sohn, aber mit dem Potenzial, dass der Mensch hineingeboren letztendlich in das Reich Gottes teilhaben wird an der Gottfamilie. Deswegen hat Gott ja gesagt, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und wir sollen der Gestalt Jesu Christi, seiner verherrlichten Gestalt, gleich werden. Und nun schauen Sie sich einmal an, was die gute Nachricht schreibt im Hinblick auf Matthäus Kapitel 11 und Vers 13, wie die diese Stelle übersetzen. Matthäus 11 und Vers 13, da heißt es hier, das Gesetz des Mose und alle Propheten bis hin zu Johannes dem Täufer, haben die neue Welt Gottes angekündigt. Die neue Welt, das Reich Gottes, die haben die bereits angekündigt, schreiben die hier. Mit anderen Worten, das Alte Testament hat bereits das Reich Gottes angekündigt. Natürlich hat es das. Das gesamte Buch Daniel beschreibt das Reich Gottes hier auf Erden, wenn Christus kommen wird, um es hier auf Erden zu errichten. Und es heißt auch, dass Sie und ich das Potenzial haben, Eingang zu finden in das Reich Gottes. Im Alten Testament. Wie kann man wirklich sagen, dass alles das irrelevant ist, was im Alten Testament geschrieben steht? Nun, darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass man sagen will, aber die Gesetze, die im Alten Testament offenbart sind, die braucht man heute nicht mehr zu halten. Und letztendlich geht es alles auf den Sabbat hinaus. Darum geht es wirklich. Nee, den Sabbat, den braucht man nicht mehr zu halten. Warum? Welche biblische Grundlage haben wir dafür? Absolut keine. Absolut keine. Und ich möchte den sehen, der dann vor dem Richterstuhl Jesu Christi steht und anfängt, mit ihm zu argumentieren. Wenn Jesus Christus ihm die Wahrheit vor Augen führt. 1. Johannes Kapitel 2 sagt uns ebenfalls, dass die Schriften des Alten wie des Neuen Testamentes sich nicht widersprechen können. 1. Johannes Kapitel 2 und lesen wir Vers 21. 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 21. Johannes, der Jünger Jesu Christi, der Jünger, den Jesus Christus sehr lieb hatte, dem er auch seine Mutter anvertraute am Kreuz, als er zu Johannes sagte, kümmere dich um meine Mutter. Und Johannes hat dies auch getan. Schauen Sie, was der schreibt hier in 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 21. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie. Ihr wisst die Wahrheit. Und ihr wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Keine Lüge. Wenn es irgendeine Schriftstelle gäbe, die nicht die Wahrheit lehrt, könnte sie sich nicht im Wort der Wahrheit befinden. Nun, was ist die Wahrheit? Johannes sagt, keine Lüge kommt aus der Wahrheit. Christus sagt, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Johannes Kapitel 17 und Vers 17. Hören wir uns die Worte Jesu Christi an. Johannes Kapitel 17 und Vers 17. Das ist das Gebet, das er spricht im Garten Gethsemane, kurz vor seiner Verhaftung. Das ist, was er sagt. Johannes Kapitel 17 und Vers 17. Heilige sie, betet er zu Gott dem Vater. Heilige sie, seine Jünger, in der Wahrheit. Heiligen bedeutet zu einem heiligen Zweck aussondern. So zu leben, dass man eben ein heiliges Leben führt. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Nun, Pilatus sprach zu Christus, bist du ein König? Christus sagte, ja, ich bin es. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit zu zeugen. Pilatus sagt, ja, was ist Wahrheit? Christus gibt hier die Antwort. Dein Wort ist die Wahrheit. Das Wort der Bibel ist die Wahrheit. Johannes Kapitel 3. Vers 34. Denn der, sagt Christus, den Gott gesandt hat, also der Vater, derjenige, den Gott gesandt hat, das ist mit anderen Worten jetzt eine Aussage von Johannes dem Täufer über Christus, denn der, den Gott gesandt hat, der redet Gottes Worte, sagt Johannes der Täufer über Jesus Christus. Denn Gott gibt dem Geist ohne Maß, aber er spricht hier von Jesus Christus. Christus redet die Worte Gottes. Gottes Wort ist die Wahrheit. Christus lehrte die Lehren des Alten Testamentes. Er zeigte den Jüngern aus dem Alten Testament, was alles über ihn geschrieben steht. Mit anderen Worten heißt es hier deutlich, die Schriften des Alten Testamentes, wenn wir Jesus Christus Glauben schenken wollen, dem Begründer des Christentums, das sind die Worte Gottes. Das ist die Wahrheit. Wenn Sie als Christ einer anderen Überzeugung nachhängen und anhängen, lehnen Sie das ab, was Jesus Christus gelehrt hat. Das Alte Testament, wie ich bereits sagte, wurde von all den Auffassungen und Vorstellungen, die wir haben, von dem Priester Esra zusammengestellt, nachdem die aus der babylonischen Gefangenschaft herausgekommen sind. Und er hat sie in diese drei Kategorien aufgeteilt, das Gesetz, die Propheten, und die Psalmen. Und Jesus Christus hat diese Aufteilung akzeptiert und er hat das Alte Testament als Gottes Wort akzeptiert. Aber damit ist die Geschichte keineswegs zu Ende. Denn in der nächsten Predigt werden wir nun auf die Schriften des Neuen Testamentes eingehen. Wir haben es heute eigentlich nur zwar neutestamentliche Schriften uns angeschaut, die sich aber auf das Alte Testament beziehen. Aber wie sieht es mit den neutestamentlichen Schriften aus? Wie kann man sicher sein, dass die Gottes Wort sind? Wie kann man dem Kanon Glauben schenken? Einige sagen, ja, da sind einige Schriftstellen drin oder einige Briefe sogar, die hätten in den Kanon des neutestamentlichen heiligen Wortes hineingehört, die sind nicht drin. Und andere sagen, ja, andere Schriften, die sind aber drin, die hätten nicht da reingehört. Wie kann man wissen, was Gott als sein Wort im Neuen Testament akzeptiert? Wie ist das alles zustande gekommen? Und was sagt das Neue Testament selbst über die Inspiration des Neuen Testamentes? Das in der nächsten Predigt. Für heute bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.